willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen packt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Tarek Saibi. Tarek ist Lehrer für Politik und Sport in Göttingen. Er ist Sohn eines tunesischen Vaters und einer schwäbischen Mutter, aufgewachsen in Wolfsburg. Dass er Lehrer werden würde, war nicht selbstverständlich. Heute ist der 44-Jährige einer von immer noch relativ wenigen Menschen mit Migrationsgeschichte in dem Beruf. Damit ist er ein wichtiges Role Model für junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Tarek erzählt davon, wie wichtig es ist, Jugendliche in der Entwicklung ihrer eigenen Persönlichkeit zu begleiten und welche Bedeutung Schule hat als ein Ort, an dem im besten Fall Demokratie nicht nur vermittelt, sondern auch gelebt wird. Einer aktuellen Studie zufolge finden viele Lehrkräfte an deutschen Schulen, dass zu wenig für Demokratiebildung getan wird. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Tarek Saibi. Schön, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Hallo, liebe Eva.
Bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir wie immer ein kleines Frage-Antwort-Spiel. Was ist dein Lieblingsgericht?
Das ist ganz einfach. Da brauchst du hier nur auf mein Bein gucken.
Okay.
Da ist nämlich eine Pizza tätowiert.
Oh ja.
Genau. Und ja, Pizza ist mein absolutes Lieblingsgericht. Mhm. Überhaupt italienische Küche. Für mich die absolute Bank. Deswegen mache ich da so gerne Urlaub, weil man da gut essen kann und ja, immer gutes Essen bekommt.
Und dass du dir ein Tattoo aufs Bein stechen lässt, das sagt ja auch was aus.
Ja, absolut. Ich backe Pizza einmal in der Woche, immer am Sonntag, nach neapolitanischer Art. Und ja, und habe so überlegt, warum das eigentlich Pizza ist vielleicht. Also klar, weil man ganz einfache, gute Zutaten braucht und aus wenigen Dingen was ganz Fabelhaftes irgendwie zaubern kann. Und witzig ist auch, dass das irgendwie Italien ja genau zwischen meinen zwei Heimaten liegt, ne? Deutschland und Tunesien, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zu sprechen.
Auf jeden
genau,
Fall.
Genau, ja. Okay. Aber ich mag auch sehr gerne Falafel. Sie auch. Ja, muss ich auch sagen.
Ja, also ja, ein zweites Lieblingsgericht ist auch erlaubt, ausnahmsweise mal.
Alles klar.
Aber zu der Pizza hätte ich noch die Frage, wie machst du den Teig?
Den mache ich, der geht ganz lange mit ganz wenig Hefe. Mhm. Ne? Aber also, da müssen wir einen eigenen Podcast jetzt drüber machen.
Ich frage nur aus eigenem Interesse, weil ich finde, da gibt es so viele verschiedene Möglichkeiten und auch tatsächlich Sachen, die dann bei mir zumindest schon schief gegangen sind.
Ja. Aber genau. Das gehört dann zum Lernprozess dazu, auf jeden Fall.
Okay. Ja. Da spricht der Pädagoge.
Genau.
Was ist dein Lieblingswort?
Mein Lieblingswort. Ich glaube, ich habe zwei. Darf ich auch zwei? Ich durfte auch zwei Gerichte.
Ja, okay.
Mein Lieblingswort oder meine Lieblingswörter sind Demokratie und Antifaschismus. Das sind meine zwei Lieblingswörter, weil sie gerade jetzt so eine ganz krasse Bedeutung bekommen. Ja.
Mhm. Das sind ja Dinge, Stichwort politische Bildung, wo du im Klassenzimmer, aber auch auf den sozialen Medien unterwegs bist, ne, mit diesen Themen. Ja,
ja.
Okay. Was ist für dich das aktuelle Unwort?
AfD. Und damit einhergehend natürlich das komplette Gegenteil meiner Lieblingswörter, weil sie für genau das Gegenteil stehen, wofür Demokratie und Freiheit steht. So ist jetzt vielleicht nicht so das Wort, ist ja eine Abkürzung für mehrere Wörter, aber
ich lasse es gelten, weil genau, Unwort und weil es ja auch gerade sehr präsent ist überall.
Ja. Danke, sehr großzügig.
Tarek, du bist ja in Wolfsburg geboren und aufgewachsen, sozusagen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, im Schatten des VW-Werks dort. Dein Vater kam aus, du hast es eben schon erwähnt, aus Tunesien nach Deutschland. Du hast mir schon verraten, dass deine Mutter Schwäbin ist und du hast zwei Brüder. Was sind so für dich prägende Kindheitserinnerungen?
Boah, ich würde sagen, ganz prägende Kindheitserinnerungen waren auf jeden Fall immer die Urlaube im Heimatland meines Vaters auf jeden Fall. Und das Aufwachsen in Wolfsburg war auch speziell im Sinne von, wie es mich in meinem weiteren Leben geprägt hat. So, das würde ich schon sagen. Die Urlaube in Tunesien waren so das komplette Gegenteil von dem, was wir so in Deutschland erlebt haben. Ne? Also wir sind dort immer dann auch in das Heimatdorf meines Vaters gefahren und dort gab es zu der Zeit noch, das hat sich natürlich alles auch modernisiert, aber keine richtigen Toiletten, kein fließendes Wasser, es musste aus dem Boden geholt werden. Ne? Wir hatten dort nur Plumpsklos und das war sehr, sehr abenteuerlich. Den ganzen Tag barfuß laufen, ne? Irgendwie nur mit kurzer Hose bekleidet, bei herrlichsten Temperaturen und ja, und ich kann mich ganz, ganz doll an den Geschmack von Melone erinnern. Mhm. Wassermelone. Mhm. So eine schön saftige, kühle Wassermelone.
Mhm. Genau. Ja. Und ja. Familie um dich rum, also
genau. Oma, Opa, Onkel, Tanten, Tiere ganz viele, ne? Esel, Pferde, Kühe. Genau, das war sehr, sehr prägend, sehr, sehr schön. Und die Kindheit in Wolfsburg im Arbeiterinnenmilieu. Das war schon sehr prägsam und hilft, glaube ich, auch sehr beim Lehrkräftejob. So, weil man einfach auch die Realitäten von vielen SchülerInnen kennt. So, ne?
Ja. Also das klingt ja irgendwie auch nach einem ziemlichen Kontrast. Also auf der einen Seite Hochhaussiedlung, auf der anderen Seite auf dem Dorf, Freiheit, barfuß laufen, Tiere um dich rum. Wann ist dir das so bewusst geworden, so dieser totale Kontrast?
Ich glaube, das ging relativ schnell eigentlich. Ja, also ich kann dir jetzt nicht genau sagen, 13, 14 oder so, aber schon, also das war mir schon bewusst, seitdem ich denken kann, im Grunde genommen, so dieser Kontrast. Hochhaussiedlung war es nicht ganz, war eher so eine, also in Wolfsburg, also es gibt dort Hochhäuser, also, ne, aber das war eher so ein 3-4 Stockwerke hoch, ne, so eine Siedlung war das, wo ziemlich viele Menschen aus ArbeiterInnenfamilien gewohnt haben, mit Migrationshintergrund viele. Wolfsburg ist ja sowieso total bunt gemischt, was, wir haben sehr viele italienischer Herkunft, sehr viele Mitbürger italienischer Herkunft und aber natürlich auch aus Tunesien und aus sämtlichen anderen Nationen.
Also jetzt so ganz oberflächlich betrachtet, das eine klingt so nach totaler Idylle, das andere jetzt nicht ganz so idyllisch. Wie hast du so im Alltag in Wolfsburg, also als Kind, was hast du so gemacht, wie hast du das so erlebt, warst du glücklich?
Ja, genau. Voll. Wir waren total glücklich. Also so ein großer Kontrast war das eigentlich gar nicht. Wir waren eigentlich immer draußen auch, haben dort Fußball gespielt. Ich komme aus einer Fußballerfamilie und mit Freunden getroffen. Also wir hatten da eine schöne Kindheit in Wolfsburg, auf jeden Fall. Ne? Also es gibt ja immer so viele Leute, die sagen, Wolfsburg total hässlich, was will man da? Aber haben sie vielleicht recht, was die Gebäude angeht und so. Aber im Grunde genommen war das Aufwachsen dort total cool. Also ich habe dort gerne gelebt.
Wie hast du selbst so die Schule erlebt in Wolfsburg? Also was hättest du dir als Schüler vielleicht damals gewünscht, was anders hätte laufen sollen?
Also in der Nachbetrachtung glaube ich, dass nicht viel anders gemacht werden müsste. Ich habe nur einmal eine Erfahrung gemacht, die nicht so schön war. Da waren wir im Berufsinformationszentrum und ich wollte schon immer Psychologe werden und wollte mich über den Beruf des Psychologen erkundigen. Und der Mitarbeiter, der hatte aber nur so ein süffisantes Lächeln für mich über und hat mich angeguckt und hat gesagt, willst du dich nicht lieber über eine Ausbildung bei VW informieren? So, ne? Weil bei uns war es irgendwie so gang und gäbe, dass alle zu VW gegangen sind, alle dort eine Ausbildung gemacht haben. Gerade auch in dem Fußballverein, in dem ich gespielt habe. Ne? Also da waren alle bei VW, aber ich hatte da nie Bock drauf. Also ich habe größten Respekt vor allen MitarbeiterInnen dort, die dort arbeiten. Es ist eine ganz wichtige Arbeit. Aber für mich war das nie eine Option. Und ja, wie soll ich das sagen? Da war so das erste Mal, dass ich so gemerkt habe, irgendwie, du bist ein bisschen anders als die anderen. Ne?
Das heißt, du wirst da irgendwie in eine Schublade gesteckt und genau, der Berufsberater,
das war ein R,
wollte dich da in eine bestimmte Ecke sozusagen stecken.
Und der wollte mir die Materialien auch nicht aushändigen. Ne? Und meine Klassenlehrerin, die hat dann dafür gesorgt, dass das tut. Also die war auch sehr forsch und hat sich da eingesetzt für mich.
Und also ich habe gerade auf deinem Instagram-Kanal ein sehr schönes Reel gesehen, wo Schülerinnen und Schüler von dir sich mit Filzstift auf die Hand ihren Berufswunsch gemalt, geschrieben haben. Auf deiner Hand stand Lehrer. Wie hat sich das dann entwickelt, vom Wunsch, Psychologe zu werden, dazu, dass du dann doch, oder dass du dann Lehrer geworden bist?
Also im Grunde genommen, das war 8., 9. Klasse, da wollte ich Psychologe werden. Und dann hat sich das aber herauskristallisiert, dass ich irgendwas mit Sport machen möchte, Sportpsychologie so in diese Richtung gehen möchte, dass ich Lehrkraft werde. Das war irgendwie gar keine Option zu der Zeit. Das war auch irgendwie ganz weit weg. Erst war ich in Braunschweig, dann war ich in Frankfurt. Ich bin ein bisschen rumgekommen, Frankfurt am Main. Mhm. Da habe ich auf Magister studiert, Sport und Sportpsychologie. Mhm. Und habe dort aber nie so richtig Fuß fassen können in Frankfurt, wenig Kontakte knüpfen können und habe mich da auch nie so wirklich wohl gefühlt. Und dann hat so ein bisschen der Pragmatismus tatsächlich zugeschlagen, weil ich mir das Leben in Frankfurt tatsächlich dann auch irgendwann nicht mehr leisten konnte und dann überlegt habe, wo es dann überhaupt hingeht. Und mit dem Magister irgendwie, mit Sport und Sportpsychologie, hat man dann immer früher, das war so der Spruch, gleich noch einen Taxischein irgendwie mitmachen können, damit man Taxi fahren kann danach, nach dem Studium. Und dann habe ich mir überlegt, ja gut, ich habe schon immer gern mit Jugendlichen gearbeitet. Ich war Fußballtrainer zu meiner Jugendzeit. Ich habe auch eine Mädchenmannschaft trainiert, aber auch Jungenmannschaften trainiert. Und mir hat die Arbeit eigentlich mit Menschen immer Spaß gemacht. Und dann habe ich mir überlegt, wirklich ganz pragmatisch, okay, warum werde ich dann nicht einfach Lehrer? Mhm. Da habe ich irgendwie Sport mit der Arbeit mit Menschen verbunden und habe auch eine Jobaussicht und habe mich dann entschieden, tatsächlich nach Leipzig zu gehen. Und ja, habe dann dort mein Lehramtsstudium angefangen. Hm. Erst mit, oh Gott, wie alt war ich? 23, 24, so um den Dreh. Mhm.
Okay, das heißt, du hattest jetzt so aus deiner eigenen Schulzeit kein Role Model, ich weiß nicht, jemand, vielleicht ein Lehrer mit eigener Einwanderungsgeschichte, wo du gesagt hast, oh, ich möchte so werden wie der oder nee, so. Jemand, nee. Der dich da so mitgezogen hat.
Gar nicht, die gab es ja gar nicht zu der Zeit. Ja. Also zumindest nicht in meiner Wahrnehmung. Ne? Also dadurch, dass Wolfsburg wirklich bunt durchgemischt ist, waren sehr, sehr viele Kinder mit Migrationsgeschichte bei uns in der Klasse, das war klar. Ja. Aber an Lehrkräften so jetzt ad hoc, während wir drüber sprechen, kann ich mich wirklich an keinen einzigen erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin. Mhm. Wenn du dir die Zahlen von heute anguckst, ist es ja immer noch so, dass diese Role Models total fehlen. Ja. Mhm. Wir haben ja mittlerweile unter den SchülerInnen knapp 40% mit Migrationsgeschichte. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, habe die Quelle jetzt auch nicht im Kopf, vielleicht
doch, packt ihr das dann. Ich habe es nachgeguckt, genau, 39%.
Irgendwie so, ja, ne? Und, ja, ja, genau. Den Dreh. Und ich glaube, bei Lehrkräften sind es 10 oder 11%.
Also ich habe jetzt vom Migrationsdienst, ist ja so ein Informationsdienst zu Migrationsthemen, sage ich mal. Genau. Ja. Es ist eine Schätzung, rund 19% aller Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen. Also hat mich eigentlich auch erstaunt, aber Aber jedenfalls deutlich weniger als auf der anderen Seite, also Schülerinnen und Schüler.
Ja, absolut. Und die sind total wichtig, wie du schon sagst, so als Role Model einfach zu sehen, okay, wenn ich möchte, kann ich auch Lehrkraft werden.
Ne? Genau, also ich denke auch, dass sowas zieht ja total. Also gerade wenn man, was ja nicht verwunderlich ist, irgendwie als 16- oder 18-Jähriger noch überhaupt keinen Plan hat, wo es hingehen könnte.
Ja, nicht nur das, auch dass gezeigt wird, dass auch Lehrkräfte mit Migrationsgeschichte durch dieses Bildungssystem überhaupt durchkommen. Ne, wenn wir uns anschauen, wie viele SchülerInnen Rassismuserfahrungen machen in der Schule. Da, also du scheinst dich mit Zahlen irgendwie jetzt hier beschäftigt zu haben. Ich hab mich jetzt nicht hier mit krass Quellen vorbereitet.
Alles gut, das ist ja auch mein Job.
Genau. Ich habe nur gelesen, also mindestens 30%, also jeder dritte Schüler, jeder dritte Schülerin hat schon mal Rassismuserfahrungen gemacht in der Schule. Ich kann mir total vorstellen, dass die Dunkelziffer sehr, sehr viel höher ist. Und dann kommt, glaube ich, auch noch dazu, dass SchülerInnen vielleicht auch gar nicht wahrnehmen, dass sie gerade irgendwie rassistisch diskriminiert worden sind, weil sie das ja gar nicht definieren können vielleicht.
Die Sprache die Sprache dafür nicht haben, also nicht die Worte dafür finden. Ne?
Genau.
Dieses Bewusstsein, dass das nicht in Ordnung ist, was da gerade passiert. Ja.
Richtig, richtig, genau. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass die Zahl da weitaus höher ist. Und dann schauen wir uns an die Gymnasialempfehlungen, die Menschen mit Migrationsgeschichte bekommen nach der 4. Klasse. Da sind es nur 50, also wenn man das jetzt vergleicht mit Schülern aus AkademikerInnenfamilien, sind es nur 50%, die dann auch eine Gymnasialempfehlung bekommen.
Ja.
Bei gleicher Leistung. Ne?
Absolut.
Und Max und Murat Studie, ich weiß nicht, ob du die kennst, da gab es ein Diktat, das geschrieben wurde, das 50 Lehramtsstudierenden vorgelegt worden ist. Auf dem einen stand der Name Max, auf dem anderen stand der Name Murat. Mhm. Und das Diktat mit Max wurde um 0,5 Notenpunkte besser bewertet als das von Murat, obwohl in jedem Diktat komplett dieselben Fehler waren.
Ja. Ne? Ich habe über eine Studie gelesen, da ging es um Deutsch und Mathe, vielleicht war das sogar auch ein Teil davon und tatsächlich war es in Mathearbeiten auch ähnlich. Also dieser Effekt. Ja.
Genau. Also sprich, es in unserem Bildungssystem, und das ist eine Dimension, ne, der Migrationshintergrund. Wir können jetzt dann noch einen eigenen Podcast über die soziale Herkunft machen und so weiter und so fort. Also es hat einfach nicht jeder dieselben Bildungschancen. Und zu sehen, dass Menschen aus, sag ich mal, aus den Lebensrealitäten, aus denen unsere SchülerInnen kommen, das geschafft haben, da durchzukommen, das ist, glaube ich, total wertvoll.
Absolut. Ne? Ja, genau. Ja, ich hatte jetzt, also ich hatte noch eine andere Zahl nachgeguckt. Hau ich es einfach auch mal raus. Genau, da geht es eben um diese Sache, dass eben im deutschen Bildungssystem eben immer wieder bescheinigt wird, dass eben der Bildungserfolg stark abhängig ist von der einerseits sozialen Herkunft. Und laut dem Integrationsbericht 2024 kann es sich eben negativ auf den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen auswirken, wenn sie in Armut leben, wenn Eltern nicht berufstätig sind oder wenn die Eltern nicht über eine Hochschulreife oder einen Berufsabschluss verfügen. Mhm. Und unter eingewanderten jungen Menschen oder jungen Menschen mit Migrationsgeschichte sind knapp 70% von einem dieser Faktoren betroffen, gegenüber 16% unter Kindern und Jugendlichen ohne Einwanderungsgeschichte. Also allein das macht ja auch schon klar, ne, dass einfach überhaupt keine Chancengerechtigkeit besteht.
Ja, ja. Absolut. Also wie gesagt, ich hatte damals kein Role Model und das soll auch nicht falsch rüberkommen. Ich will jetzt auch nicht, dass das alle irgendwie studieren gehen oder sowas. Ne? Aber es geht einfach nur darum zu zeigen, dass es möglich wäre.
Ja, ne? So. Ja, und vor allem, ist es eine eigene Entscheidung? Also dann ist es ja auch vollkommen okay zu sagen, nee, ich werde nicht Psychologe, sondern ich gehe zu VW, keine Ahnung, irgendwas anderes machen. Ne?
Genau.
Das ist halt auch dann auch der große Unterschied.
Ja.
Du hast schon erwähnt, also du bist sehr fußballaffin, sportlich, hast dann eben auch Sport auf Lehramt studiert und auch Politik. Wie ist das so mit Politik gekommen? Wie bist du politisiert worden? Gab es irgendwie ein bestimmtes politisches Ereignis in deiner Jugend oder
kam das? Also ich bin ja Kid der 90er, wurde auch in dieser Zeit politisiert, also erstmal natürlich auch vom Elternhaus aus. Da war eigentlich so das Schauen der Tagesschau so ein Familienevent. Das haben wir uns immer angeschaut und natürlich auch dann in der Zeit gab es die Anschläge auf die Asylunterkünfte in Mölln, Rostock-Lichtenhagen. Was war das noch?
Solingen,
danke, genau. Das war natürlich die Zeit, die Baseballschlägerjahre, ne? Also da auch bei uns in der Stadt hat man die erkannt, die Nazis, ja, an den Springerstiefeln und den Bomberjacken. Das ist so die Zeit, in der ich quasi groß geworden bin, in der ich Jugendlicher war. Mhm. Ne? Und dementsprechend wurde ich dahingehend auch politisiert. Ich war Stammgast in einem Jugendhaus, was eher linksalternativ war, was selbstverwaltet war. Und bin dementsprechend schon relativ früh so in diese Richtung politisiert und sozialisiert worden.
Okay, ja, weil du gerade die Nazis oder Neonazis mit Springerstiefeln erwähnst, die ganze Zeit starre ich auf dein T-Shirt, das mich einigermaßen genau fasziniert. Lonsdale Loves All Colors steht da drauf und die Regenbogenfahne drauf. Das war mir nicht bekannt. Also ich kenne Lonsdale so als eine Marke, die eben bei Rechten, bei Nazis sehr beliebt ist.
Ja, ganz
wegen
genau.
Wegen diesem NSDA, ne?
Genau, die ziehen dann also Lonsdale und dann ziehen sie die Jacke so, dass nur dieses NSDA dann zu schauen ist. Und der Lonsdale ist, also anders gesagt, die sind ja wenig kreativ, ja, die Rechtsextremen, die Nazis, die müssen sich ja alles erstmal klauen dann überall, sei es irgendwelchen Style oder irgendwelche Symbole oder wie auch immer. Und mir ist das total wichtig, auch in der Schule zu zeigen, weil ich schon die Beobachtung mache, dass gerade wieder dieser Kleidungsstil als Erkennungsmerkmal für diese Gruppierungen genutzt wird. Es ist mir als Lehrkraft auch total wichtig zu zeigen, hier Leute, das ist auch unsere Marke und die habt ihr nicht für euch, die dürft ihr nicht für euch kapern.
Ja.
Die steht für Vielfalt, die steht für Toleranz und damit habt ihr eigentlich nichts zu tun. Also sucht euch bitte was anderes.
Mhm.
Ja. Und
kriegst du da manchmal Kommentare?
Ja.
Vielleicht von Schülerinnen und Schülern?
Ja.
Was sagen die so?
Ich höre dann so ein Gemurmel irgendwie oder eine Kollegin erzählt mir, dass da hinterm Rücken ein bisschen was geredet wurde. Aber das ist okay.
Mhm.
Ich bin nicht in der Schule, um von jedem gemocht zu werden. Und das ist okay, dass man auch provoziert und Kontroversen auslöst. Und wenn ich im besten Fall dadurch eine Diskussion zwischen irgendwelchen Schülern starten konnte, dann ist das super. Dann habe ich alles richtig gemacht.
Ja.
So in dem Fall. Genau, ist auch so ein bisschen, ich stehe auch so ein bisschen auf Oi-Punk tatsächlich und Oi-Punk, genau, so aus der Skinhead-Szene in Großbritannien und so. Das würde jetzt zu weit gehen, ne? Und da geht natürlich auch so ein gewisser Klamottenstil einher. So, den aber auch, wie gesagt, Menschen aus rechtsextremen Kreisen für sich nutzen.
Also tatsächlich, so. Da gibt es Überschneidungen.
Da
also
gibt's Lonsdale, Lonsdale genau. New Balance, Fred Perry und so weiter. Ne? Da, da gibt es Überschneidungen, genau. Ja, okay. Hat ja seinen Ursprung in Großbritannien und dann die das dann her, sozusagen. Ne? Auch die Skinhead-Szene im Grunde genommen aus Großbritannien ist eigentlich, hat ja überhaupt nichts mit Rechtsextremismus zu tun. So die Wurzeln.
Ne? Ja. Du hast als deine Lieblingswörter Demokratie und Antifaschismus genannt. Du setzt dich ein gegen Rechtsextremismus und auch Rassismus auf deinem sehr erfolgreichen Instagram-Kanal als Edutarek oder Edutarek.
Edutarek, ja. Ich mir nie Gedanken gemacht, wie das eigentlich ausgesprochen wird.
Ja, letzten Endes geht es ja um politische Bildung. Wie gehst du mit Schülerinnen und Schülern um, die ihre offene Gesinnung vor sich hertragen oder die da kein Geheimnis draus machen?
Also erstmal ist ja eine Schule ein Ort, in dem Raum sein muss für Kontroversen. Das ist ja erstmal ganz klar. Und wir als Lehrkräfte, ich bin in der Schule nicht als Tarek, sondern als Lehrkraft. Ne? Ja. Natürlich bin ich auch irgendwo Mensch, das ist ganz klar, aber natürlich habe ich da auch eine Rolle zu erfüllen.
Ja, also du bist Pädagoge.
Ich bin Pädagoge, ganz genau. Und ich finde es ganz wichtig zu betonen, dass es unsere Aufgabe ist, da niemanden zu verurteilen. Weil Jugendliche probieren ja auch, das ist ja der Lauf der Sozialisation, dass man mehrere Persönlichkeiten auch ausprobiert und guckt, wo gehöre ich hin, ne? Welchen Klamottenstil habe ich, welche Musik höre ich, welche politischen Ansichten vertrete ich, bin ich überhaupt politisch? Und das muss man, glaube ich, erstmal als Lehrkraft anerkennen und dementsprechend auch nicht verurteilen. Und ja, ich bin so nach dem Motto in der Schule, es gibt keine schlechten Jugendlichen, sondern nur Jugendliche, die Schlechtes tun, im Grunde genommen. Also man muss immer den Menschen hinter Taten und Äußerungen sehen und auf jeden Fall immer auch jedem Jugendlichen jeden Tag eine neue Chance geben. Ja, und jeden Tag quasi neu gestalten, auch mit den Jugendlichen. Wenn du mich jetzt dann direkt danach fragst, wenn es eine rechtsextreme Gesinnung ist und die auch geäußert wird in der Schule, dann ist es natürlich meine Pflicht, mich als Lehrkraft zu positionieren. Ja, du hast vielleicht schon mal was vom Beutelsbacher Konsens gehört.
Also ich habe es genau jetzt auch nochmal nachgelesen.
Genau, ja. Also wir ein Überwältigungsverbot haben, also wir dürfen SchülerInnen nicht überwältigen mit unserer Meinung. Ja, wir haben ein Kontroversitätsgebot, das heißt, wir müssen also Dinge auch kontrovers darstellen, die in der Gesellschaft kontrovers diskutiert werden. Und da sind wir aber an einem ganz wichtigen Punkt. Nicht jede Meinung ist als legitime Meinung gleichzustellen mit anderen demokratischen Meinungen. Das heißt, wenn ich mit meiner Klasse oder mit meinem Kurs über das Thema Migration spreche zum Beispiel und jemand sagt, ich finde, wir müssen alle kriminellen Asylsuchenden abschieben und es gibt eine Person, die sagt, nein, die sollen hier nach unserem Rechtssystem verurteilt werden und hier ins Gefängnis kommen, dann sind das zwei Meinungen, die man diskutieren kann und auch muss in der Schule, wo auch Raum für da sein muss. Was nicht geht und was auch nicht als legitim dann dargestellt werden muss, ist zum Beispiel, wenn eine Äußerung von Beatrice von Storch zum Beispiel, die gesagt hat, man muss an der Grenze dann eben Gebrauch von der Schusswaffe machen. Ja. Das ist keine legitime Meinung. Die muss ich als Lehrkraft auch nicht so stehen lassen. Und da darf ich mich ganz klar positionieren.
Genau. Ich finde es sehr interessant mit diesem Beutelsbacher Konsens, der ja aus den 70er Jahren stammt, wo im Prinzip ja die Grundsätze für politische Bildung auch festgelegt werden. Und es war, glaube ich, die Bundeszentrale für politische Bildung, die bringt es auch nochmal ganz gut auf den Punkt, nämlich die Notwendigkeit, dass Schüler, wie du auch schon gesagt hast, eine eigene Meinung bilden, kontroverse Meinungen im Unterricht berücksichtigt werden und auch die Schüler in die Lage versetzen, ihre eigenen Interessen in politischen Situationen zu analysieren.
Genau, also, die Schüler in Orientierung ist das dann, ne? Das ist der dritte Punkt. Ne? Ja, also Kontroversitätsgebot, Überwältigungsverbot und Schüler in Orientierung. Ja. Das sind die drei Sachen, nach denen wir nicht nur unseren Politikunterricht, sondern allgemein in der Schule uns verhalten müssen. Ja.
Kann unsere Schule das so, unser Schulsystem so, wie es aufgestellt ist, das leisten? Oder würdest du dir da andere Strukturen wünschen?
Demokratie ist ja Querschnittsaufgabe der Schule erstmal. So, ich nehme das für mich auch, du hattest ja angesprochen, ich bin auf Instagram aktiv und habe dann ganz gutes Netzwerk und weiß auch, wie es an anderen Schulen in der Republik vor sich geht. Ich glaube, dass das nicht immer so gelebt wird. Und ich glaube aber auch, dass Lehrkräfte sich dem gar nicht bewusst sind oder auch gar nicht das Handwerkszeug vielleicht mitbekommen haben, um ihre Rolle so auszuführen. Mhm. Ich spüre eine große Verunsicherung auf Seiten der Lehrkräfte, gerade auch vor dem Hintergrund, dass die AfD diese Portale im Internet erstellt hat, ja, wo man dann, hier in Niedersachsen gab es ja tatsächlich eins, wo man dann direkt die Lehrkräfte verpfeifen konnte, sozusagen, denunzieren konnte, mit Namen und Namen der Schule und so weiter und so fort. Das wurde dann einkassiert, weil das nicht rechtens war. Und jetzt gibt es da eine neue Seite. Ich will das hier auch gar keine Werbung dafür machen und den Namen nicht sagen, aber da kann man sich angeblich über das Neutralitätsgebot von Lehrkräften informieren.
Neutralitätsgebot und, in Anführungszeichen hast du
genau,
gerade gemacht.
Entschuldige, ja, ich habe Anführungszeichen, weil ja, eigentlich ist das auch ein Unwort. Das hätte ich am Anfang auch nennen dürfen, weil Neutralitätsgebot für Lehrkräfte existiert de facto nicht. Das ist ein Mythos. Ja, und damit wird aber sehr oft argumentiert, auch in der Gesellschaft, aus rechten Kreisen, aus Kreisen der AfD, dass wir Lehrkräfte ja quasi neutral sein müssen.
Ähnlich wie auch die Kritik an den Medien.
Genau, ja, ganz genau. Ja. Und ein Neutralitätsgebot an sich existiert nicht in der Schule, weil wir einen Eid auf unsere Verfassung geschworen haben und einfach mal unsere Demokratie verteidigen müssen. Und wir sind nicht neutral in dem Sinne, weil wir unsere Gesetze, die Schulgesetze verteidigen und Schule an sich ein diskriminierungsarmer Ort sein soll. Mhm. Ja, und wir uns für Vielfalt einsetzen sollen. Mhm. Vielfalt soll zum Beispiel als positiv besetzter Wert für die Schulgemeinschaft erlebbar gemacht werden. Das ist Aufgabe auch von Lehrkräften. Mhm. Steht so in etwa in einem Erlass von 2021 zur Stärkung der Demokratiebildung. Mhm. Frau Julia Willi-Hamburg hat uns letztes Jahr einen Brief geschrieben, in dem sie uns nochmal bestärkt hat.
Die niedersächsische Bildungsministerin,
Bildungsministerin, indem sie uns bestärkt hat, uns für unser Grundgesetz und für unsere Landesverfassung einsetzen zu dürfen. Mhm. So. Und wenn es eine Partei gibt, die da Dinge sagt, die dem widersprechen, dann darf ich das in der Schule auch ganz deutlich ansprechen. Mhm. Ja. Da verstoße ich gegen keine Neutralität, sondern das ist einfach sich einsetzen für Demokratie und Vielfalt.
Mhm. Da war sicherlich, denke ich, schon auch die Einstufung der AfD als gesichert rechtsextrem schon auch nochmal, gibt einem Rückhalt, oder? Also auch wenn das jetzt erstmal wieder sozusagen eine Stufe zurückgesetzt wurde.
Ja, ist ja keine Stufe zurückgesetzt. Nee. Das ist ja, das ist ja auch genau das Narrativ, was jetzt wieder aus diesen Kreisen angeführt wird. Es ist ja einfach nur eine Aussetzung und es ist ja einfach nur ein Beleg dafür, dass unser Rechtsstaat funktioniert. Ja. Ja, so. Genau. Und das ist ja positiv. Das ist ein positiver Wert. Es hat nichts Negatives. An der Einschätzung des Verfassungsschutzes hat sich ja de facto überhaupt gar nichts geändert. Und natürlich ist das auch hilfreich in der Argumentation. Mhm. Selbstverständlich. Ja. Na klar. Ja.
Genau. Und also du hast gesagt, also zumindest habe ich das so rausgehört, dass im besten Falle ja auch Schule schon als System Demokratie leben sollte. Ich hatte vor längerem mal mit Marina Weißband gesprochen und sie setzt sich ja auch sehr für Demokratiebildung an Schulen ein. Und sie hat immer wieder davon gesprochen, dass es wichtig ist, dass Schülerinnen und Schüler sowas wie Selbstwirksamkeit erfahren. Also, dass es irgendwie einen Unterschied macht, wie sie sich verhalten oder dass sie sich vielleicht einbringen können und so und ihr Verhalten oder ihr Engagement dann auch eine Folgen im wirklichen Leben hat. Mhm. Ist das auch so deine Vision?
Oder? Ja, total. Mhm. Ich meine, das ist Lehramtsstudium erstes Semester. Mhm. Kompetenz erleben und Selbstwirksamkeitserfahrungen. Mhm. Das wird dir so oft eingetrichtert, dass SchülerInnen das erleben sollen. Und dann kommst du in die Schule und die Realität sagt dir was ganz, ganz anderes.
Okay.
Ja? Weil wenn wir uns das anschauen, dann haben SchülerInnen de facto null Entscheidungskompetenzen in der Schule und sind immer davon abhängig. Also es gibt ganz viele Schulen, die das ganz toll machen. Ich will das gar nicht sagen, dass das soll nicht falsch rüberkommen. Aber es ist niemand verpflichtet dazu. Also es kommt immer auf das Engagement der Lehrkräfte an. Es kommt immer darauf an, wie weit lassen Lehrkräfte oder das Kollegium an sich zu, SchülerInnen mitbestimmen zu lassen. Und diese Abhängigkeit finde ich tatsächlich fatal.
Du hast es ja auch gerade sehr schön so auf den Punkt gebracht. Im ersten Semester wird es total groß geschrieben, Selbstwirksamkeit bei Schülerinnen und Schülern. Wie hast du dich dann selbst freigeschwommen sozusagen als junger Lehrer. Also ich kann mir irgendwie vorstellen, wenn man dann das erste Mal so halt vor der Klasse steht, vielleicht dann auch schon nach dem Referendariat oder im Referendariat, da muss man ja echt auf viele verschiedene Dinge achten, viele Sachen irgendwie zusammenbringen und entwickelt ja erst im Lauf der Zeit eine Routine, denke ich mal so. Ne? Wie war das dann für dich, also wo du dann so irgendwie ja so den Kopf frei hattest, dir darüber dann auch so mehr Gedanken zu machen?
Das hat tatsächlich ein bisschen länger gedauert, weil man nach dem Studium erstmal eigentlich gar nicht irgendwie auf den Job vorbereitet ist. Mhm. Ich habe noch auf Staatsexamen trainiert, studiert. Ja, ich war gerade wieder beim Sport. Studiert, das kann sich natürlich jetzt geändert haben, aber ich habe Politik studiert und kannte mich danach super mit Wasserwirtschaft in Südamerika aus. Aber wie der Bundespräsident gewählt wird, das musste ich nochmal nachgucken. Mhm. So, ne, wie das nochmal mit der Bundesversammlung da genau funktioniert. Mhm. Und dementsprechend war das Referendariat natürlich nochmal wirklich Gold wert, auch wenn es eine sehr, sehr harte Zeit war. Und danach erstmal Fuß zu fassen in dem Job, das ist schon mal wirklich eine Hausnummer. Das ist sehr intensiv auf jeden Fall. Hat ein paar Jahre gedauert tatsächlich, bis man auch so in diesen ganzen Strukturen drin war und auch so ein Gefühl dafür bekommen hat, weil in der Schule eben nicht alles schwarz und weiß ist. Mhm. Wir hatten da einen Dozenten in Schulrecht, wir hatten tatsächlich einmal in der Woche eine alle zwei Wochen eine Schulrechtsvorlesung während des Referendariats und das war ein sehr praxisnah aus der Praxis ein Dozent, der uns wirklich wertvolle Tipps an die Hand gegeben hat und gesagt hat, es ist nicht immer alles schwarz und weiß, es gibt auch ganz viel Grau in der Schule, aber bis man sich als Lehrkraft dann traut, in diesen Graubereich zu gehen, dauert es ein bisschen tatsächlich, bis man diese Sicherheit bekommt. Mhm. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass man gegen irgendwelche Gesetze verstößt oder sowas, aber man muss sich da schon so seine Nischen suchen, in denen man dann Kindern und Jugendlichen auch Entscheidungskompetenzen gibt, Schulleben gestalten lässt und so weiter und so fort.
Magst du verraten, was das bei dir zum Beispiel, also kannst du ein Beispiel erzählen aus deiner eigenen Praxis?
Aus meiner eigenen Praxis nicht, aber ein Freund von mir.
Okay, ja.
Ein Freund von mir hat zum Beispiel mal ein Experiment gemacht im Wert- und Normunterricht, also in Philosophie ist das so eine Mischung aus Philosophie, Religion, Wert und Norm. Und zwar hat er da die Themen einfach selbst bestimmen lassen von den SchülerInnen. Ne? Hat gesagt, ey, pass mal auf, den Lehrplan packen mal komplett weg. Ihr sagt jetzt mal Themen, mit denen ihr euch beschäftigen möchtet und dann beschäftigen wir uns mit diesen Themen, Und das fanden die alle super gut. Und dann hat mein Freund auch Themen gefunden mit den SchülerInnen. Und dann ist er aber noch eine Spur weitergegangen und hat gesagt, dass die Teilnahme an dem Unterricht tatsächlich freiwillig ist. Und wer rausgehen möchte zu der Zeit, der kann sich ein Buch nehmen, irgendwelche Aufgaben aus anderen Fächern bearbeiten. Der geht raus. Der muss gar nicht mit dabei sein in dem Unterricht. Und dann kam aber die Rückfrage, was kriegen wir dann für eine Note? Und dann hat mein Freund den Vorschlag gemacht, dass alle eine 1 und eine 2 bekommen. Mhm. Alle, die mitmachen, kriegen eine 1 und alle, die nicht mitmachen, kriegen eine 2. Mhm. So. Mhm. Und dann haben die erstmal gedacht, der verarscht sie. Ja. Und bis er dann das wirklich deutlich gemacht hat, dass er das wirklich ernst meint, dann gingen wirklich Diskussionen los. Aber nicht zwischen Lehrkraft und SchülerInnen, sondern zwischen den SchülerInnen. Mhm. So, weil die dann, die mitmachen wollen und eine 1 bekommen, die fanden es total unfair, dass die nicht mitmachen, eine 2 bekommen. Ja. Mhm. Und die aber gesagt haben, nee, ich setze mich dann raus und krieg eine 2, die fanden das natürlich super. Mhm. Ja. Es gab dort dann wohl eine lange kontroverse Diskussion. Er hat es tatsächlich so gemacht und es ist niemand rausgegangen. Es haben alle mitgemacht, weil einfach alle innerhalb dieser Themen so irgendwie Bereiche gefunden haben, in dem sie ihre Expertise einbringen konnten. Mein Freund hat über die Klimakrise gesprochen. Die Sportler von ihm, die haben dann sich über Sportveranstaltungen informiert, über die WM in Katar, was hat die für einen Einfluss auf die Umwelt und so weiter und so fort. Der Kfz-Mechatroniker werden wollte, der hat dann geguckt, wie ist das eigentlich mit Verbrennermotoren, mit Elektromotoren, Vor- und Nachteile und so weiter und so fort. Und so hat jeder so seine Nische gefunden. Mit denen die super klar kamen und alle waren da, alle hatten Spaß und es war super.
Tolles Konzept. Ja. Also einfach im Prinzip sind das ja wahrscheinlich auch Themen, die im Curriculum stehen, die großen Themen, also Klimawandel zum Beispiel, aber dann eben runtergebrochen auf die Interessen und Lebensrealitäten der Schülerinnen und Schüler. Ja.
Ich muss auch dazu sagen, das kann man natürlich nicht in jedem Fach machen, das ist ganz klar. Ja. Aber es bieten sich ja, also so kann man ja seine Nischen finden und es bieten sich ja Fächer genau für solche Experimente an eigentlich. Ja. Und die Quintessenz daraus ist doch, wenn SchülerInnen Themen selbst bestimmen können und auch so diesen Inhalt bestimmen können und auch die Methoden bestimmen können, auch das hat er gemacht. Ne? Auch gesagt, okay, welche Methoden wollen wir denn nutzen dafür? Dann ist es doch eine intrinsische Motivation, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen. Und das ist ja eigentlich das Kernziel von Lehrkräften, intrinsische Motivation zu erzeugen. Also Motivation, die von innen kommt. Genau. Und genau, wie gesagt, funktioniert nicht in jedem Fach, aber ich denke, dann lassen sich andere Fächer auch vielleicht etwas leichter irgendwie besuchen, wenn man weiß, okay, man hat da vielleicht noch irgendwie so Inseln, wo man mit selbst bestimmen kann.
Ja, so. Ich hatte tatsächlich einen Bio- und Chemielehrer, der damals, das war, gut, das war in den 80ern, aber da war dieses Giftunglück in Seveso noch nicht so lange her, das war, glaube ich, irgendwie in den 70ern und da haben wir wirklich in Bio und Chemie darüber gesprochen, also da kam das Thema zwar nicht von uns, aber es war ein Thema, wovon wir alle schon mal gehört hatten und was irgendwie immer noch in den Medien war und was dann schon irgendwie deutlich interessanter war als so stumpf im Lehrbuch Seite 347 oder so das Experiment zu verstehen.
Absolut.
Ja. Was macht Spaß an der Schule? Was motiviert dich?
Spaß macht der tägliche Austausch mit den SchülerInnen und zum großen Teil auch mit den KollegInnen. Das macht Spaß. Also so diese Räume zwischen dem Unterricht machen Spaß, die SchülerInnen auf dem Pausenhof zu treffen, mal zu quatschen, also nicht nur über Schule, das macht Spaß, zu gucken, was sie beschäftigt, macht Spaß, zu sehen, wie sie wachsen, macht Spaß. Es gibt so viele Dinge, die an diesem Job Spaß machen. Zu sehen, dass man auch Spuren hinterlässt, macht Spaß, ja. So im Grunde genommen das. Aber natürlich auch die fachliche Ebene, also Wissen zu vermitteln macht Spaß, Werte zu vermitteln macht Spaß. Das sind so die Kerndinge, würde ich sagen.
Und also was kriegst du so zurück? Also vielleicht auch von den Kolleginnen und Kollegen, von den Schülerinnen und Schülern?
Ganz oft böse Blicke, wenn ich jemanden im Unterricht anspreche. Das ist auch Alltag, das muss man dazu sagen, gerade bei Jugendlichen. Das kriege ich zurück und auf der Spaßebene jetzt gesagt, aber wir waren jetzt auf Klassenfahrt, da ist da mal Platz für Gespräche so zwischendurch und dann kriegst du schon mal zu hören, dass man vermisst werden wird. Das kriegt man schon zurück und ich finde mal so die Begegnungen mit ehemaligen SchülerInnen immer ganz wertvoll, wenn man so über die alte Zeit spricht und sieht, wo man vielleicht so ein Stück zu beigetragen hat, ne, was den weiteren Lebensweg betrifft, das ist dann das, was man zurückbekommt. Ja, und ich glaube, das ist auch das, woran wir uns festhalten müssen, weil unser Job, was wir machen, so schwer messbar ist. Mhm. Ne? Mhm. Wir schreiben Klassenarbeiten, wir sehen den Notenspiegel der Klasse, das ist aber nicht das, was unseren Job ausmacht. Mhm. Ne, das ist nicht das, was zurückspiegelt, ob wir eine gute Lehrkraft sind oder nicht.
Ja.
Ja. Absolut. Und das ist halt super, super schwer messbar.
Mhm. Also nach dem, was ich auch mitbekommen habe, also ich habe 2 Kinder durch die Schule mitbegleitet sozusagen. Und da hatte ich auch so das Gefühl, dass wir haben vorhin über Neutralitätsgebot gesprochen. Ein anderes Stichwort ist Objektivitätsgebot. Da habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das in der Schule seit meiner Schulzeit nicht unbedingt besser geworden ist. Also dass wirklich Deutschaufsätze seziert werden und irgendwie es auf bestimmte Stichworte dann Punkte gibt und so weiter und so fort, wo ich irgendwie auch denke, mein Gott, es geht um Deutschaufsätze, es geht um Kreativität. Mhm. Und das dann so runterzubrechen, das fand ich schon auch gewöhnungsbedürftig. Ich weiß nicht, ob die Schule weiter diesen Weg geht.
Das kann ich dir jetzt gar nicht so sagen, weil also ich bin kein Deutschlehrer, aber wenn wir jetzt das so quasi in der Gesamtheit sehen und du vielleicht ansprichst, was so die Notenvergabe angeht, da glaube ich schon, dass man mit der Zeit gehen muss und auch mit der Wissenschaft, ja. Und die Wissenschaft sagt jetzt auch eindeutig, dass Noten keine messbare Rückmeldung über den Leistungsstand des Kindes geben. Ja. So, also es muss andere Rückmeldemöglichkeiten geben für uns Lehrkräfte.
Ja. Also im Sport hatte ich schon den Eindruck, da hat sich es, glaube ich, auch schon ein bisschen verändert. Also, ja, dass man da irgendwie mehr von dem Kind ausgeht, wozu das motorisch in der Lage war, bevor es vielleicht irgendwie die Schule gewechselt hat und genau, welche Fortschritte es dann gemacht hat.
Ja, also, ja, ja, und auch den Spaß an der Bewegung einfach forcieren. Und das sollte Sportunterricht, glaube ich, auch leisten. Genau. Ja. Also ich habe meine Listen ehrlicherweise schon vor Jahren über den Haufen geworfen und gucke ganz oft so, wo startete das Kind, wo ist es jetzt? Und das dürfen wir auch bewerten. Wir dürfen auch das soziale Miteinander bewerten im Sportunterricht und das sind auch wichtige Dinge. Ja. Ja, also bei mir kriegt nicht automatisch der beste Sportler auch immer eine 1 in Sport. Der kann auch mal eine 2 bekommen. Ja, wenn er sich einfach benimmt wie die Axel Walde, so, dann ist das halt auch nicht förderlich dann so. Ja. Ne? Auf der anderen Seite können auch SchülerInnen, die vielleicht nicht das krass sportliche Interesse haben, auch mal auf eine 2 kommen, ja, weil sie sich einfach super gut engagieren im Sportunterricht. Und das ist ja eigentlich total wichtig. Ja, und so auf die ganze Schule betrachtet. Ich arbeite ja auch an einer Schule, in der es keine Noten gibt bis zum zweiten Halbjahr Klasse 8. Da gibt es dann wirklich für jedes Fach Rückmeldebögen. Genau, was vielleicht noch gefördert werden muss, was aber auch schon gut funktioniert. Und das kommt meiner Ansicht nach in vielen Schulen auch zu kurz. Also rückzumelden, was funktioniert eigentlich gut bei dir. Wir kriegen immer nur zurückgemeldet, was funktioniert nicht gut bei dir. Ja. Und ich glaube, da sollten wir stärker einen Fokus drauf setzen. So, das ist, muss man aber auch ehrlicherweise sagen, das ist auch Arbeit und das ist auch Zeit, die investiert werden muss, die wir nicht haben teilweise. Ja, also unser Schulsystem ist darauf ausgelegt so. Aber ich sag mal, in anderen Regelschulen, die Lehrkräfte sind so schon sehr belastet. Es gab Untersuchungen, wie viel Lehrkräfte, das ist natürlich abhängig vom Fach und der Schulform. Aber wir arbeiten locker mindestens 45 Stunden die Woche und das geht hoch bis 60 Stunden. Ja, und dann muss ja auch noch irgendwie Care-Arbeit mit und Hobbys, also Privatleben dann irgendwie mit einbringen. Und das sind natürlich Faktoren, die da auch eine Rolle spielen. Also es müssen die Voraussetzungen geschafft werden, um solche Benotungsmodelle auch zu realisieren. Wenn du jetzt anschaust, ich glaube Baden-Württemberg oder Bayern, die überlegen jetzt, die Regelarbeitszeit um eine Stunde zu erhöhen bei den Lehrkräften, um diesen Mangel aufzufangen, den sie haben. Das ist ja völlig der falsche Weg. Also wir belasten diejenigen, die schon in diesem System, die das aufrechterhalten gerade, noch mehr. Ja, statt dafür zu sorgen, dass wir mehr Nachwuchs bekommen und die Arbeitsbedingungen aber verbessern.
Absolut, ja. Und es ist ja auch schon so, dass der Anteil der Lehrkräfte mit psychischen Belastungen oder psychischen Erkrankungen auch eher am Steigen ist als am Sinken.
Ja. Also das. Voll. Ja. Ja, und auch bei den SchülerInnen. 20% der SchülerInnen haben psychische Schwierigkeiten. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt korrekt ausdrücken kann. Also, ne, leiden an Angststörungen, Depressionen und so weiter und so fort. Also 20%. Ja. Da weiß ich auch nicht, wie die Dunkelziffer aussieht. Und auf der anderen Seite fehlt es an Schulsozialarbeit, fehlt es an SchulpsychologInnen, fehlt es an diesem Auffangsystem eigentlich. Ja. Ja? Also nicht nur für Lehrkräfte, klar, wir auch, aber natürlich auch der Blick auf die SchülerInnen. Ja, weil, also das wird nicht besser, wenn es weniger Lehrkräfte gibt. Ja, ja. Also
dabei wurde jetzt auch gerade wieder eine Schulstudie vorgestellt, die einigermaßen vernichtend war. Also es war gerade gestern in den Nachrichten und der Bundesschülersprecher hat sich dafür ausgesprochen, dass eben, ich kriege jetzt auch nicht mehr genau die ab, ich glaube für 300 Schüler einen Schulpsychologen und das reicht, für 160 Schüler Schulsozialarbeiterin oder so. Also genau, jedenfalls offenbar gibt es da auch ein großes Defizit.
Ja. Ja, absolut. Ja. Ganz großes. Und schau mal, die BundesschülerInnenkonferenz sagt das. Also das ist denen bewusst. Ja, und die Probleme sind da, die sind belegt, aber es wird nichts dran gemacht. Ja. Wir sind jetzt bei Themen hier in der Politik angelangt, die nicht die brennendsten Themen sind bei uns. Ja, ich spreche da ganz deutlich das Thema Migration an. Ich spreche da ganz deutlich an die Bundespolizisten, die jetzt an die Grenzen geschickt werden, die auch krasse Überstunden machen müssen, wo man jetzt schon weiß, das wird nicht lange so gut gehen. Ja, und man lässt sich so von diesen rechten Narrativen vor sich hertreiben und bedient dann diese Themen, die eigentlich gar nicht brennen.
Ja, wir haben,
also jetzt kommen wir ein bisschen in die politische Ebene, wir haben Wohnungsnot, die Lebensmittel werden teurer, wir haben fehlende Lehrkräfte, um über den Bereich Bildung zu sprechen. Das sind eigentlich Sachen, die wir angehen müssen. Und stattdessen versuchen wir irgendwie in braunen Sümpfen zu fischen und bedienen Themen. Wie gesagt, das sind auch Themen, die bearbeitet werden müssen, aber das sollte nicht Priorität sein.
Absolut, genau. Gerade. Und das, was du sagst, das hat sich ja auch im Wahlkampf gezeigt.
Also,
dass da eben Themen eine Rolle gespielt haben, die eigentlich, wenn man an unser Land denkt sozusagen und an das Wohl unserer Demokratie nicht ganz so im Vordergrund stehen sollten.
Genau. Ja, und gerade Schule. Mhm. Jeder Mensch durchläuft das Schulsystem. Muss doch meine Motivation in der Politik sein, dass ich dort mündige BürgerInnen irgendwie rausbekomme und vor allem demokratische BürgerInnen rausbekomme, die ein Grundvertrauen in unser System haben.
Ja.
Ja, das muss doch eigentlich so der Antrieb sein der Politik. Mhm. Und dann muss doch eigentlich Schule der Bereich sein, der ganz oben steht auf der Prioritätenliste. Und das tut er nicht.
Bei den Wählerinnen und Wählern von morgen, sage ich jetzt mal, und den Menschen, die halt unseren Staat dann mal tragen werden und managen und Steuern zahlen und so weiter und so
ganz
fort.
Ganz genau. Ja. Aber mit Bildung gewinnst du keine Wahlen, du verlierst sie nur, sagt man so schön.
Tja.
Spielt auch der Föderalismus eine Rolle. Mhm. Aber ja, wie gesagt, für mich die völlig falsche Herangehensweise.
Mhm. Ja. Es ist immer mal wieder angeklungen, der zunehmende Rechtsruck in unserer Gesellschaft. Machst du dir selbst Sorgen um deine Zukunft in unserem Land oder um die Zukunft deiner Kinder?
Ja, total. Also das muss ich ganz deutlich so sagen. Und da bin ich nicht der Einzige. Also alle meine Freundinnen aus der Migranten-Community sozusagen, die haben mindestens schon mal den Gedanken daran gehabt, was ist eigentlich, wenn wir hier von Rechtsextremisten regiert werden. Und ich glaube, wir sehen ja gerade die Entwicklung in den USA von dieser Einwanderungsbehörde ICE, dass die vor Supermärkten stehen, auf Arbeitsstellen gehen und da die Leute rausholen, die keinen amerikanischen Pass haben, aber vielleicht schon Kinder haben, ne, die Amerikaner sind aufgrund der Geburt in diesem Land und die dann einfach knallhart abgeschoben werden. So. Also ich mache mir jetzt nicht Gedanken darüber, dass ich abgeschoben werde, das nicht. Aber ich mache mir Gedanken darüber, dass ich mit meinem Namen und mit meinem Aussehen und mit meiner politischen Einstellung dann sehr große Probleme bekommen werde. Und das ist ja, glaube ich, auch nicht weit hergeholt, weil genau das wird uns ja auch gesagt. Und das sind die Drohungen, die man aus diesen Kreisen hört. Ja, wenn wir mal an der Macht sind, dann geht's andersrum. Ja, dann habt ihr nichts mehr zu sagen, dann geht's in die völlig andere Richtung. Und da mache ich mir sehr, sehr große Sorgen drum. Und jetzt, wenn du mich jetzt ganz nach einer persönlichen Sache fragst, haben wir tatsächlich auch schon mal darüber gesprochen, wie es wäre und was man machen könnte. Und da ist tatsächlich schon mal angeklungen, dass man vielleicht mit dem Gedanken spielen müsste, dann in das Heimatland meines Vaters dann auszuwandern tatsächlich. Mhm. Ne? Ich habe ja auch die doppelte Staatsbürgerschaft, meine Kinder auch. Mhm. Und dementsprechend... Haben wir diese Alternative zumindest schon mal besprochen. Also ich glaube, ich bin immer noch fest davon überzeugt, dass es nicht so weit kommen wird. Mhm. Und da kämpfe ich auch jeden Tag für. Mhm. Aber diese Gedanken hat man natürlich. Und es wäre, glaube ich, auch fahrlässig, sich gar keine Gedanken darüber zu machen, was wäre, wenn.
Ja, was macht dir Hoffnung? Weil du sagst, du glaubst nicht, dass es so weit kommt.
Ja, Hoffnung gibt mir auf jeden Fall, dass ich sehe, dass sehr viele Menschen auf die Straße gehen, wenn wir uns die Demonstrationen anschauen, die in den letzten Monaten und Jahren auch vonstatten gegangen sind. Das macht mir sehr, sehr große Hoffnung. Auf der anderen Seite macht es mich aber auch ein Stück weit wütend, dass diese Mobilisation dieser Menschenmassen überhaupt gar keinen Einfluss auf politische Entscheidungen hat, die getroffen werden. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir als Gemeinschaft trotzdem was bewegen können. Und das macht mir Hoffnung, dass wir nicht in so eine Art Agonie verfallen und Resignation und gar nicht mehr auf die Straße gehen. Ich glaube, wenn das passiert, fälle ich auch die Hoffnung. Mhm. Aber so weit ist es noch nicht.
Ja.
Ja.
Dann hoffe ich, dass deine Hoffnungen Realität werden. Vielen Dank, lieber Tarek, für das Gespräch.
Danke für die Einladung, liebe Eva. Es hat mir sehr viel Spaß bereitet.
Mir auch.
Danke.
Thank you.
Das war das Gespräch mit Tarek Saibi. Wir haben darüber gesprochen, dass junge Menschen mit Einwanderungsgeschichte laut Integrationsbericht von 2024 vor allem davon betroffen sind, dass der Bildungserfolg in unserem Land vom sozialen Status der Eltern abhängig ist. Die Folge: soziale Unterschiede werden in Deutschland weiter vererbt. Junge Erwachsene schaffen es deutlich seltener, einen höheren Bildungsabschluss als ihre Eltern zu erwerben, als in anderen Industriestaaten. Daher ist das Thema Bildung eines, das dringend die Aufmerksamkeit der Politik verdient. Kurz nachdem wir das Gespräch aufgezeichnet haben, wurde das Deutsche Schulbarometer veröffentlicht. Eine Umfrage unter 1500 Lehrkräften in ganz Deutschland. Das Fazit: es fehlt an Zeit und Mut für Demokratiebildung an den Schulen. Tarek Saibi ist einer, der den Mut dazu hat. Folgt ihm auf Instagram. Dort ist er als EduTarek unterwegs. Das war's wieder einmal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.